Wieso ist das so? Wieso suchen wir immer und wissen eigentlich, was gut ist und machen dann doch, was uns irgendwie auf falsche Wege führt? Wir wissen das. Wir wissen, was gut ist und greifen zum Falschen. Dabei sind Tiere schlauer, habe ich jetzt gelesen. Ich las jetzt ganz kürzlich von einem Bären in British Columbia. Also eigentlich las ich von dieser Frau, die da wohnte und nachts geweckt wurde durch das Bellen ihres Hundes. Und dann schaute sie raus und dann sah sie, wie die Scheibe ihres Autos eingeschlagen war und in ihrem Auto sich ein Bär an den Vorräten zu schaffen machte, die sie gekauft hatte für den Imbiss, den sie besaß. Und der Bär trank 80 Dosen an Softgetränk. Und als der Bär dann weg war, ging sie und schaute sich das an und das hat wohl angeblich nur ein paar Minuten gedauert. Also allein das ist wohl schon ein Rekord, dass man so viele Dosen an Softgetränk mal eben so schnell wegtrank. Witzigerweise nur, was noch da lag, waren all die Dosen, wo Diät drauf stand. Der Bär wusste genau, was gut für ihn ist, was er möchte, was er braucht. Und er wusste ganz genau, was er verschmähen muss. Die Leitgetränke hat er liegen lassen. Also bei mir läuft das die ganze Zeit immer so in meinem Glaubensleben, dass ich mich dann manchmal frage, wieso machst du, bewegst du dich und eigentlich weißt du es viel besser? Und dann begebe ich mich trotzdem immer wieder auf falsche Wege. Und dann so wie gerade in dem Video, das wir gehört haben, frage ich mich dann, meine Güte. Dann begegnen mir so Texte wie der folgende aus Sprüche. Sprüche ist sowieso ganz fies, oder? Also, kennt ihr die Sprüche? Lest ihr da ab und zu mal? Also ich lese da sehr ungern drin, weil diese Wahrheiten so klar sind, so eindeutig und das ist manchmal wie eine Backpfeife, oder? Manchmal tut es körperlich richtig weh. Da las ich die Tage folgenden Satz. Mein Kind, achte darauf, dass du die Weisheit und Besonnenheit nie aus den Augen verlierst. Sie werden dein Leben erfüllen und dir Ansehen bei den Menschen verleihen. Dann kannst du sicher deinen Weg gehen. Nichts bringt dich zu Fall. Jetzt kommt, pass auf, worauf ich hinaus will. Abends legst du dich ohne Sorgen ins Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch, ruhig und tief. Du brauchst nichts zu fürchten. Nicht einmal ein Unglück, das dich trifft. Wann hast du das letzte Mal so richtig durchgeschlafen? So komplett ohne Sorgen, einfach durchgeschlafen, hast dich hingelegt, war alles super. Komfort. Ich habe auch gelesen, da haben wir schon am Donnerstag im Hauskreis, ich habe auch gelesen, dass das bei Männern öfter vorkommt. Öfter als bei Frauen. Also Frauen legen sich häufiger mit Sorgen abends ins Bett und schlafen dann auch nicht so gut durch und dann grübeln sie. Aber jeder von uns kennt doch genau das, oder? Man legt sich abends schon mit Sorgen ins Bett und irgendwann findet man endlich in den Schlaf und irgendwas macht einen dann wieder wach, warum auch immer, und schon sind die Gedanken wieder da und man schläft nicht und grübelt und grübelt und grübelt und fragt sich, wie komme ich da nur raus? Also wenn ich sowas lese, dann sage ich, das ist doch genau das, was bei mir nicht stattfindet, dass ich einfach so mich hinlege und die Nacht durchschlafe und tief und ruhig bin. Mir um nichts Sorgen mache. So völlig sicher. Und dann lese ich den Hinweis, ne, dann sagt man, ja, da steht ja, wie man es machen soll oder wie man da hinkommt, und dann steht da, achte darauf, dass du die Weisheit und Besonnenheit nie aus den Augen verlierst. Und dann weiß ich direkt, wo das Problem ist. Also Besonnenheit ist nichts, was in meiner Familie ganz selbstverständlich ist. Das Gegenteil ist selbstverständlich in meiner Familie und in meinem Leben. Also wenn es hektisch wird, wenn es schwierig wird, dann bleib ich nicht besonnen. Wenn es drumherum wirklich schwierig wird, dann ruhig zu bleiben, das habe ich von Kindesbeinen nicht gelernt. Gestern Abend sprach ich mit jemandem, da haben wir uns unterhalten und er erzählte witzigerweise von seinem Erlebnis als Junger, nein, war kein Junger, als Junge, als er das erste Mal einen Film gesehen hat über Jesus und über die Kreuzigung, wie ihn das so enttäuscht hat. Er hatte Jesus so als großen Helden gesehen und dann war er so enttäuscht, dass der dann so schwach war. Ähnlich wie es bei den Israeliten auch war. Wie enttäuscht sie waren, dass dieser Jesus eben nicht dieser große Messias kam, der einfach alle weggehauen hat. Und dann erinnerte ich mich so an meine Zeit und daran, wie es genau gegenteilig bei mir war. Ich habe mich immer gefragt, warum hat mich in diesem Alter dieses Bild von Jesus so beeindruckt? Na klar war das mit der Kreuzigung und dass er das für mich getan hat und all diese Dinge, die Wunder, die er getan hat. Aber ich glaube, was mich als Junge damals beeindruckt hat, war diese Ruhe von Jesus. Diese Souveränität in den Dingen. Wenn alle anderen hektisch wurden, blieb er ruhig. Dann hielt er die Zügel in der Hand. Und ich glaube, dass mich das damals beeindruckt hat, unbewusst. Dass mich das angezogen hat an Jesus, dass er so souverän war. Ich hasse diese alten Schinken. Ja, wenn Ben Hur jetzt 50 Mal läuft, da frage ich mich mal, wie kriegen die sonst noch Sendezeit voll? Der läuft 4 Stunden oder 5 Stunden, gefühlte 10. Aber eine Szene in diesem Film beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Ist natürlich erfunden, aber dieser Ben Hur wird auf die Galeere geführt, also gefangen genommen und wird Richtung Galeere geführt und dann von diesen Römern gefangen und durch die Land geführt und er bricht zusammen und er kommt plötzlich ein Mann und reicht ihm Wasser. Und er trinkt dieses Wasser und dann möchte so ein Römer dazwischen gehen und möchte das Wasser wegtreten und in dem Moment steht dieser Mann auf, man sieht ihn nur von hinten und alle weichen zurück. Er weicht zurück und weiß ganz genau, ich kann hier nichts machen. Und das ist doch das, was Jesus auch für unser Leben will. Er möchte doch, dass wir sicher sind bei ihm, dass wir wissen, wenn er an unserer Seite ist, dass wir ruhig werden. Dass ich weiß, so wie wir es gesungen haben, wenn Jesus bei mir ist, dann brauche ich doch vor nichts und niemanden Angst haben. Er reicht mir immer das Wasser und wenn da jemand dazwischen treten möchte, dann steht Jesus für mich auf. Dann muss ich doch nicht kämpfen. Aber mir helfen dann so Sprüche nicht. Mir hilft das nicht. Ja, jetzt mach mal. Sei mal weise und die Elberfelder übersetzt das, bewahre die Umsicht und Besonnenheit. Leicht gesagt. Leicht gesagt. Aber so ist es doch, oder? Und wenn wir uns fragen, wenn wir anderen Menschen von Gott erzählen, was überzeugt sie denn? Und dann haben wir vielleicht das eine Argument, warum man am Samstag vielleicht in die Kirche geht und nicht am Sonntag und all dieser Quatsch. Und das meinen wir dann, dass wir damit irgendjemanden überzeugen könnten, zu Gott zu finden. Wenn wir in den Dingen besonnen und umsichtig wären und ruhig blieben. Ich glaube, das würde Menschen davon überzeugen, oder? Dass wir irgendwas haben, was auch was wiegt, was belastbar ist. Ja, wenn wir selber wie ein Fähnchen im Wind sind, wen wollen wir überzeugen, dass Gott uns hält? Ich habe dann einen Text gefunden, der mir geholfen hat, da so ein bisschen zu erkennen, was vielleicht in meinem Leben anders werden muss, dass ich diese Besonnenheit finde. Und es ist ein Text, den viele von euch kennen, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, was wir ganz häufig hier im Gottesdienst benutzen. Und mir geht es nur um die ersten paar Verse, also keine Sorge, wir werden nicht das ganze Gleichnis anschauen. Aber es ist das Gleichnis von dem Mann, der zwei Söhne hat. Das Schöne ist, dass Jesus ja auch immer so Geschichten hat, oder? Für alles hat er eine Geschichte. Übrigens in diesem Rahmen, wo er das Gleichnis da erzählt, in Lukas, da stehen ja die ganzen anderen Geschichten auch noch drumherum. Hier geht es um die Geschichte von dem, der von Gott weg will. Übrigens mal so ganz grundsätzlich, weil wir da auch im Hauskreis drüber diskutiert haben, wie ist das denn? Naja, ne, dann, wenn ich weggehe von Gott, dann bin ich ja selber schuld. Kurz davor erzählt er ja das Gleichnis von dem Schaf, dem der Hirte nachgeht. Also Jesus geht auch hinterher. Er wartet nicht immer, bis wir zurückkommen. Nur um das mal direkt vorweg klarzustellen. Aber hier ist es halt so, dass Jesus die Geschichte erzählt, von diesem Mann, der hatte zwei Söhne und eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte, er verschleuderte das ganze Geld. Also erstmal grundsätzlich nachvollziehbar, oder? Ich erinnere mich so als junger Mann, hätte mich auch nichts gehalten. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit, bei mir war vielleicht das Glück, meine Eltern hatten nicht viel Geld, da war nichts zum Verprassen. Aber wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, ich hätte es getan. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, irgendwelches Geld zu verprassen, ich hätte es als junger Mann gemacht. Also ich kann das nachvollziehen. Was ich mich nur immer frage, wenn ich diese Geschichte lese, warum wollte der weg? Warum wollte der weg von zu Hause? Und das habe ich mich schon immer gefragt. Man kann auch mal Urlaub machen und ein bisschen was verprassen, mal Spaß haben. Aber er wollte weg. Vielleicht hat ihn das verkniffene Gesicht seines Bruders gestört. Dieser ältere Bruder, der immer alles richtig macht. Dieser Typ, der immer so ist, wie es der Vater gern hätte. Könnte eine Erklärung sein. Wenn man drüber nachdenkt und wenn ihr für euch über diese Geschichte nachdenkt, dann würdet ihr auch 10 oder 15 oder 20 Erklärungen vielleicht finden. Letztlich können wir darüber nur spekulieren. Die Geschichte sagt uns nichts darüber, warum er weggeht. Jesus erklärt das gar nicht. Also scheint das auch gar nicht so das Entscheidende zu sein und das Wichtige zu sein, warum er weg wollte. Entscheidend ist, dass er weg wollte. Er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Irgendwas hat ihm gesagt, da wo du bist, da ist es nicht gut. Aber der entscheidende Fehler war ein anderer. Der entscheidende Gedankenfehler, den er gemacht hat, war ein ganz anderer. Und das liegt wahrscheinlich auch in der Jugend, dass er nicht besonnen und umsichtig war. Was er nicht verstanden hat, war, dass das Geld, was er bekommt, nicht reichen würde. Das hat er nicht gesehen und man beobachtet das ja oft bei so Lotto-Millionären, oder? Ich weiß nicht, ob man das dann zufrieden registriert oder aus Angst. Ich denke, ich sehe das dann immer, ne, dann liest man wieder, hat geerbt 7 Millionen und nach 3 Jahren ist alles weg. Dann denke ich mal, Alter. Frage ich mich mal selber in meinem Herzen, bin ich jetzt schadenfroh? Ja, weil ich neidisch war, dass der was hat, was ich nicht hatte? Oder denke ich, meine Güte, wie kann man nur? Und ich versetze mich in seine Lage und denke so, oh Mensch, der Arme oder die Arme. Auf jeden Fall dachte der Junge, das, was er bekommt von seinem Vater, würde reichen. Sonst wäre er nicht weggegangen. Sonst wäre er nicht so verschwenderisch mit dem Ganzen umgegangen. Ein Finanzcoach würde ihm dann vielleicht sagen, Mensch, hättest du es besser eingeteilt. Nur, wer weiß, wie lange so das Leben geht, oder? ich glaube, der hat dann auch nicht mehr gut geschlafen. Ich glaube, dass der abends mit Sorgen eingeschlafen ist, als das Geld weg war und mitten in der Nacht mit Sorgen aufgewacht ist und nicht mehr eingeschlafen ist. Da bin ich mir ganz sicher. Warum erzählt uns Jesus diese Geschichte? Was möchte er verhindern, dass wir es tun? Weil auf die Idee zu kommen, meine Eltern um das vorzeitige Erbe zu bitten, ja, habe ich euch ja schon erzählt, hätte ich nie kommen können, da war nichts zu erben. Und du hast vielleicht die Möglichkeit, was zu erben, aber du sagst, naja, meine Güte, also da warte ich doch, bis meine Eltern wirklich nicht mehr da sind. Vielleicht hast du den Anstand. Gut, vielleicht denkst du, vielleicht kommen sie ins Pflegeheim und dann ist das Geld weg. Ist ja auch so eine spannende Geschichte heutzutage. Lass mal 10 Jahre vorher vererben, ne? Da gibt es dann so Regelungen und dann kann man schon mal so, denken wir ja manchmal auch. Aber klar ist uns ja, dass es Jesus hier überhaupt nicht ums Geld geht, oder? Weil da kommen wir noch einigermaßen gedanklich klar. Da können wir nachrechnen und sagen, naja, es kann passieren, dass das Geld dann am Ende doch nicht reicht. Wir wünschen uns den Segen eines langen Lebens, aber vielleicht reicht die Rente dann nicht. Das können wir noch nachvollziehen. Aber Jesus geht es ja hier um ganz andere Sachen. Und mich erinnert das auch daran, wie wir manchmal mit den Dingen umgehen, die wir so vom Vater bekommen. Mit dem, womit dich Gott ausstattet. Mit dem Segen und den Dingen, die dir Gott gegeben hat, mit all diesen Gaben. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir denken, das reicht. Am Mittwoch im Alpha-Kurs, fällt mir immer noch schwer, Mittwoch zu sagen, weil ich das immer so in meinem Gehen habe, dass das immer Dienstag war, wir waren ja im Moment Mittwochs Alpha-Kurs, Mittwoch im Alpha-Kurs, hatten wir das Gleiche, wo Jesus sagt, ich klopfe an bei dir und wenn du aufmachst, dann trete ich ein. Ich glaube, dass es gut ist, dass Jesus auch diese Geschichte erzählt und das sagt mir, dass es auf dem Weg, den ich mit Gott gehe, auch da Entwicklungen gibt. Das ist ja gar keine Frage, dass irgendwo der Moment kommt, auch schon oft das Bild gehabt, wo ich dann sage, okay, ich entscheide mich, ich verstehe das mit Gott. Vorher war ich vielleicht ohne ihn unterwegs. Und dann gehe ich mit Gott. Und dann bin ich mit ihm hier unterwegs. Und das ist vielleicht so der Moment, wo wir sagen, ja, tatsächlich, jetzt lebe ich mit Jesus zusammen. Ich lasse ihn rein. Für alle die, die den Alpha-Kurs oder sich nicht mehr da an diese Filme erinnern, das Besondere, was ja da auch erklärt wird, ist ja die Tatsache, dass die Klinke auf meiner Seite ist, Jesus kommt nicht einfach in mein Haus rein, ich muss ihn schon reinlassen. Ich muss die Tür aufmachen. Und dann kommt er rein. Und dann lebt er mit mir. Und das Schöne an diesem Bild, finde ich, im ersten Moment ist, dass Gott mit mir durch meinen Alltag geht. Der räumt die Bude nicht um. Der lebt mit mir da, so wie ich lebe und er ist einfach da. Und deshalb sagen wir gern, und ich das auch für mein Leben, ja, dass, ich fragte mich der John, warum hast du denn JC auf deinem Autokennzeichen? Dann sage ich, ja, das sind die Initialen meines besten Freundes. Ja, ich bin ein Freund von Jesus. Und das bin ich gern und immer und irgendwie lebe ich so mit Jesus. Und dann bin ich da stolz drauf, sowas zu erzählen. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir umziehen. Ich glaube, dass das manchmal, dass wir hier aufhören zu denken. Dass wir in unserem Leben den wirklichen Wandel nicht vollziehen. Und ich frage mich immer, was macht mich vom Freund Jesus zum Jünger? Wie werde ich ein Jünger? Ich denke, dass es den Moment gibt, wo Jesus mich fragt, so, wie sieht es denn aus? Wir leben hier zusammen. Willst du nicht bei mir einziehen? Und in diesem Gleichnis, der Sohn, der wohnt nicht in seinem eigenen Haus, sondern der wohnt im Hause seines Vaters. Und ich frage mich manchmal, wohne ich wirklich im Hause meines Vaters? Nein, tue ich nicht. Ich bin bei mir wohnen geblieben und Jesus ist mein Freund und darüber freue ich mich. Und das lebe ich gern und das erzähle ich allen. Welch ein Freund habe ich in Jesus, aber ich wohne bei mir. Und dann habe ich mir mein Erbe von Gott auszahlen lassen und dann habe ich die Momente, wo ich merke, Gott, so und jetzt tanke ich bei Gott auf und jetzt mache ich mir die Taschen voll mit all dem, was Gott mir gibt, mit all der Zuversicht und mit all der Kraft und mit all der Liebe, mit der mich Gott ausstattet. Und dann wohne ich weiter in meinen eigenen vier Wänden. Und ich vergesse es umzuziehen. Ich vergesse, in das Haus Gottes zu ziehen, wo ich eigentlich hingehöre. Dass ich mit Gott gehe und bei ihm wohne. Weil weißt du warum, was dann ist? Dann ist Fülle. Dann wohne ich bei ihm und dann stattet er mich aus. Und was ist das Problem des Sohnes? Das wesentliche Problem ist, dass er denkt, es reicht, was er bekommt. Und das denken wir manchmal auch. Es reicht ja, was Gott mir gegeben hat. Nein, es reicht nicht. Das Problem entsteht dann, wenn wir uns von der Quelle trennen und unser eigenes Leben leben, unser Ding machen, anstatt beim Wohnen zu bleiben. Und dann ziehen wir raus. Manchmal sind wir dort unterwegs oder dort und dann machen wir unser Ding. Oder sind stolz darauf, dass Jesus bei uns wohnt. Donnerstag im Hauskreis habe ich so diese Geste, die habe ich von meiner Nichte hier so. Aber so läuft es bei Gott. Gott will mit dir das machen. Immer geben. Weißt du, unbegrenzt. Das ist immer genug da. Warum sollte ich ausziehen? Stell dir vor, du wohnst im Hause Gottes. Stell dich vor, du sagst, Gott, ich will bei dir wohnen. Und Gott sagt, ja, schau mal hier, da ist dein Platz. Und da kannst du dich hinlegen. Das glaubst du, wie du schläfst. Und wenn du nachts aufwachst, vor Schreck, so wie meine Frau immer, kommen wir mal später, meistens später ins Bett. Dann mache ich die Tür ganz leise auf und versuche ganz leise ins Bett zu gehen, dass ich sie nicht wecke. Aber manchmal schreckt sie auf und dann ruft sie Mama. Sie ruft Mama. Ich meine, ich bin jetzt seit 35 Jahren mit ihr zusammen, seit 35 Jahren. Ja? Sie ruft nicht nach mir, sie ruft nach Mama. Aber weißt du, warum? Weil es ihre DNA ist. Sie weiß aus tiefstem Innern, wo ihre Sicherheit ist. Weil wo kann man sich sicherer fühlen als im Schoß der eigenen Mutter? Und so ist es auch mit Gott. Wo kannst du dich sicherer fühlen als im Schoß des Vaters? Er ist der, der dir alles gibt und der dir Ruhe gibt. Du brauchst keine Sorge mehr haben, dich vor nichts zu fürchten und du wirst immer umsichtig und besonnen sein, wenn du im Hause Gottes wohnst. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Großer Gott, hab Dank, dass du uns vergibst, dass unsere Türen manchmal zu sind, wie er denken manchmal, es reicht und unsere Vorratskammern wären voll. Und irgendwann merken wir, dass es uns durch die Hände rinnt und wir irgendwie mit leeren Händen dastehen plötzlich. dann wundern wir uns, dass es wieder mal nicht gereicht hat. Herr, hab Dank, dass deine Tür auch immer offen steht, dass wir jederzeit zu dir zurückkehren können, so wie es der Sohn in deinem Gleichnis gemacht hat. Herr, und hab Dank, dass du uns entgegenläufst und uns in die Arme nimmst, dass du dich freust, wenn wir bei dir wohnen wollen. Und Herr, ich bitte dich für jeden hier, der an diesem Gottesdienst teilnimmt, dass er das Vertrauen gewinnt in dich, dass du die Fülle bist, dass dein Segen nie aufhört, dass wir keine Sorge haben müssen vor irgendwas, dass unser Fuß nie irgendwo anstößt. Hab Dank, dass du uns diese Umsicht und diese Besonnenheit, deinen Plan schenken willst, der von dir kommt. Hab Dank, dass du diesen Plan für unser Leben hast und dass du unser Leben reich machen willst. Herr, schenk uns Glauben. Schenk uns wahren Glauben. Den Glauben daran, dass du Gott bist. Den Glauben daran, dass du alles in deiner Hand hältst und eben auch die Dinge, die uns begegnen. Und dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann, wenn wir bei dir wohnen. Hab Dank für dein Haus, Herr. Und hab Dank dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen und bei dir sein dürfen. Hab Dank für dieses Geschenk. Hab Dank für deinen Segen, der nie aufhört. Amen.